Herzlich willkommen zu The Data Brothers.
Der Podcast mit Meinung, Erfahrung und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Bebersdorf
und Markus Wegener.
Ja, hallo zusammen. Wir haben uns heute wieder zusammengesetzt und hatten uns eine coole Sache überlegt, Markus. Bevor wir loslegen, mit wem wir uns heute unterhalten möchten. Markus, hallo erstmal.
Hallo Andreas. Und ich glaube, wir können den Ball gleich weitergeben und sagen einfach mal, hallo Kevin.
Hallo Kevin. Nein, hallo zusammen.
Moin Kevin. Du, wir hatten uns ja schon des Öfteren drüber unterhalten und die Frage stellt sich immer, über was möchtest du heute gern mal reden? Denn wir haben dir die Bühne gegeben und du darfst heute frei entscheiden. Stell dir vor, du bist im Spielzeugland und darfst alles mitnehmen. Worauf hast du Lust?
Das darf man nicht machen. Du kannst ja nicht jemandem sagen, okay, hier ist die Bühne, du kannst reden, worüber du möchtest. Aber ich freue mich drüber und ich hoffe, dass das Thema, was ich mitgebracht habe, euch auch interessiert. Und zwar, klar, also wir haben ja dieses Jahr einen extremen AI-Boom gehabt. Und wir wissen auch, dass AI noch lange nicht irgendwie bei den meisten Businesses angekommen ist, geschweige denn, die meisten Businesses wollen ganz gerne über irgendwelche AI-Anwendungen sprechen, ihren eigenen Chatbot haben und so weiter. Aber wir brauchen eine vernünftige Datengrundlage und darüber würde ich gerne mit euch sprechen. Nicht jetzt speziell über Datengrundlage für AI-Team, sondern Datengrundlage für diverse Data-Themen, also insbesondere auch für BI. Und da dachte ich, wir sprechen vielleicht heute einfach mal über das Lakehouse.
Oh, ey. Was für ein Clou. Dieser ganze Rundgang vom AI angefangen bis ins Lakehouse. Ich musste nämlich gerade auch an die Präsentation von der Drive Arena zurückdenken, wo dieses Meme-Bild war und dieser große Step gemacht wurde. Im Prinzip, man stand unten auf der untersten Stufe und versuchte, diese obere AI-Stufe zu erreichen, ohne die ganzen Zwischenstufen zu machen mit der Datenqualität und so weiter. Und das ja sah sehr verbogen aus. Und dass du das jetzt heute in der Form mitbringst und dann auch noch wieder zurückführst in das Lakehouse, finde ich super cool. Wo fangen wir denn dann am besten an? Ich würde fast sagen, für mich sehr interessant, weil wir ja häufig aus dieser Self-Service-Bubble Power BI kommen und Microsoft da ja auch schon Sachen aufgebaut hat. Ist denn Fabric auch schon ein Lakehouse aus deiner Sicht? Oder bringt es das mit, was wir brauchen? Oh, war das gemein?
Nee, das ist eine gute Frage. Also ich habe darüber auch lange nachgedacht. Vor allem habe ich, dadurch, dass ich Fabric auch erst mitbekommen habe, als es announced wurde, war ich sehr überrascht über die ganze Benennung. Also quasi, warum gibt es dort drin ein Lakehouse? Warum gibt es dann in dem Lakehouse einen SQL-Endpunkt? Warum gibt es dann noch ein Data Warehouse? Und was hat das Ganze mit Synapse zu tun, was für mich vorher im Grunde die Azure-Variante von einem Lakehouse war, plus vielleicht noch im SQL Serverless aus der Vergangenheit. Also ich hatte einfach eine Menge Sortierungsfragen im Kopf und deswegen lass uns das gerne aufgreifen. Also für mich, fangen wir vielleicht damit an, für mich ist ein Lakehouse eigentlich die Default-Variante. Also ich bin ja erst 2-3 Jahre überhaupt im Data-Game und als ich angefangen habe, in dem Bereich zu arbeiten, gab es im Grunde nur noch das Lakehouse und alle wollten zum Lakehouse und alle hatten einen SQL Server. Also das war so die Ausgangslage. Wir haben bei uns im Keller einen SQL Server und wir wollen gerne ein Lakehouse in Azure. Das war so mein typischer generischer Kunde. Und für mich war dann halt gar nicht so sehr die Frage, okay, was sind die Vorteile von dem Lakehouse gegenüber dem SQL Server? Das hat sich mir gar nicht gestellt. Für mich war es eigentlich so, alle wollen ins Lakehouse und ich musste nur gucken, wie kriege ich die Daten darüber. Dann habe ich aber nochmal quasi rekapituliert und überlegt, was ist eigentlich ein Lakehouse und was ist der Vorteil und was sind die Nachteile? Also, klar. Und ich sage mal, rein handwerklich fühlt es sich für mich so an, ich habe einfach Files, die liegen irgendwo und ich habe irgendetwas, was SQL spricht, irgendwo anders. Und das kann ich benutzen. Und das war für mich dann auch so dieser erste Vorteil, weil ich habe gerne mit etwas gearbeitet, was mir ermöglicht hat, Schleifen zu schreiben, irgendwelche If-Bedingungen, halt quasi, sagen wir, eine Code-Variante, wohingegen halt SQL, dadurch, dass sie einfach keine objektorientierte Programmiersprache ist, kann vieles nicht. Und das ist auch gut so, weil SQL ist einfach spezialisiert darauf, Daten zu vereinigen, zu bearbeiten und das kann es halt sehr, sehr gut. Und jetzt ist halt die Sache die, in dem SQL Server, ich sag mal rein auf der formaltechnischen Grundlage, haben wir im Unterbau auch Daten und die liegen ja auch auf dem Rechner. Und ich bin jetzt kein SQL-Experte, aber die liegen ja wahrscheinlich auf dem Rechner dann in irgendeinem unleserlichen Binärformat. So. Und jetzt kommt dein SQL-Server und der kann jetzt dieses Binärformat auslesen. Der hat seinen internen Katalog und der weiß, wo die Daten liegen und der kann das. Und also aus meiner Sicht ist das ein Lakehouse. Du hast halt einfach, du hast deine SQL-Engine und du hast im Unterbau hast du einfach Rohfiles und deine SQL-Engine kann das lesen. So. Und der Nachteil ist natürlich, du musst es mit dieser einen Engine machen. Der Vorteil ist, diese eine Engine kann diese Binärdaten maximal perfekt abarbeiten, weil diese Engine für diese Art von Speicherung optimiert ist und es ist eng beieinander. Das heißt, du hast da durchaus diesen Vorteil, du hast die beste Engine für deine Daten.
Ja, genau, dieser Ansatz, um mal einzugreifen,
ja.
Ist es ja so, ich hätte jetzt auch gesagt, als Produktentwickler, meistens werden die wahrscheinlich ihren Code schreiben und werden auch die Speicherformat so wählen, dass es möglichst nah an ihrer Engine ist. Also ich denke, sie werden damit arbeiten, werden die Sachen in den Speicher laden und irgendwann müssen sie es wieder auf die Festplatte bringen und werden es dann für sich ein Fileformat nehmen. Und gerade das fände ich ja jetzt wirklich der interessante Part, dass man hingegangen ist und hat gesagt, ich breche das erstmal wieder auf. Ich trenne diese Rechenleistung von der Speicherung und dass auch anscheinend da draußen ja einige Personen und Hersteller sich ganz viel Gedanken mit diesen Fileformaten machen. Und auch Microsoft ist ja so, sagt, wir sind hingegangen und haben festgestellt, ja, wenn wir diesen Storage-Speicher haben oder diesen Column-Store-Speicher haben in dem Paket-File oder in dem Delta-File, dann ist es genau so wie das, was wir im Hintergrund schon für Power BI Datasets benutzt haben. Warum nicht das Ganze sofort nativ darauf aufzusetzen und dass man jetzt eben wirklich wieder von dieser File-Struktur kommt? Wo ich jetzt wieder so ein bisschen den Punkt hatte, ist gefühlt diese Bewegung, die ich gesehen habe in dem Lakehouse, war erstmal, es gibt diesen Data Lake. Da haben alle Leute irgendwelche Files reingeworfen. Dann gibt es irgendwo diesen Punkt, dass man gesagt hat, mit so diesen Dateien kann man semi-gut arbeiten und plötzlich kommen entsprechende Fileformate auf, die das Ganze optimiert speichern. Die müssten aber dann teilweise auch noch optimiert werden und da ist ja, glaube ich, auch dieser Weg von einer Paketdatei, die es erstmal gibt, zu diesen Delta-Files, die dann noch ein Log dabei haben, um zum Beispiel Transaktionen abzubilden. Also diesen Wandel finde ich sehr beeindruckend. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind da noch nicht so richtig fertig. Und bevor ich das Wort wieder an dich gebe, lasse ich den Andreas die Pause auch nochmal nutzen, um einzugrätschen.
Du willst Kevin mehr Zeit geben, das finde ich wirklich gut.
Danke.
Vielleicht, um das ein bisschen aufzugreifen, Kevin, was die größte Problematik ist, ja, jetzt kommt da was Neues. Das hat sich Microsoft auch, du sagst, Namen überlegt, die vielleicht glücklich, unglücklich sind oder ähnliches. Was sich ja alle Welt stellt, bis es dann wirklich in real life auch für alle verfügbar und käuflich erwerbbar ist, stellt sich für mich immer die Frage, was macht da wirklich Sinn? Und ich habe immer so diese Problematik mit diesen semi-strukturierten, mit dem strukturierten, wo packe ich was hin, wie nutze ich das später auch produktiv und wie kann ich das Ganze, und jetzt kommt die fieseste Frage wahrscheinlich für dich, wie kann ich das Ganze noch so verpacken, dass auch unsere Leute, die sich auf Power BI eingelassen haben, mit dem Self-Service-Gedanken trotzdem noch klarkommen. Das ganze Thema Struktur, Architektur und bevor ich da abdrifte, aber wie grenze ich das ab zum Fachbereich, zur IT? Nicht, dass jemand wieder sagt, ah ja, da hat sich Microsoft was überlegt, aber nee, das nehmen wir nicht, weil die IT sagt, nee, ich möchte ein richtiges Data Warehouse und nicht so ein vorgefertigtes Thema, wo Microsoft sich aber viele Gedanken zu gemacht hat. Und bevor ich noch mehr Fragen reinbringe in diese ganzen Sätze, würde ich mich natürlich freuen, wenn du vielleicht den Ball, warum haben wir uns jetzt eigentlich das Thema Lakehouse rausgepickt, vielleicht all diese Fragen noch für dich mit aufgreifen kannst.
Mache ich sofort.
Ganz kurz dazu, Markus, ich wusste das. Kevin sagt niemals nein.
Ah, gut.
Das ist auch eine Schwäche. Wenn es noch was zu erledigen gibt, sag mir gerne Bescheid. Ja. Also ich würde sagen, der Vorteil, den das Verwenden von Rohdateien mit sich bringt, ist natürlich, dass du nicht darauf gelockt bist, strukturierte Daten zu verwenden. Du hast es gerade schon erwähnt, es gibt ja strukturierte Daten, also Dinge, die aussehen wie Tabellen. Damit können wir gut arbeiten. Das ist nichts Neues. Das kann ein SQL-Server wahrscheinlich besser. Es kommt vielleicht auf die Datenmenge an und so weiter, aber da würde ich jetzt nicht prinzipiell sagen, das Lakehouse ist am besten geeignet für jegliche Art von SQL-Workflow. Dann gibt es semi-strukturierte Daten. XML will keiner mitarbeiten. JSON mögen viele nicht. YAML mögen vielleicht viele auch nicht, aber viele Applications spucken halt natürlich so semi-strukturierte Daten halt aus, insbesondere REST-Applikationen. Also wenn du irgendwo einen REST-Call hinschickst, also irgendwie, keine Ahnung, gib mir das letzte Produkt, was wir in unserem Produktkatalog registriert haben, dann kriegst du halt so ein kleines JSON-Objekt zurück. Und damit können wir dann natürlich im Lakehouse direkt arbeiten, weil wir sehr gut darin sind, auch JSON-Files zu strukturieren. Aber ein SQL-Server kann das ja eigentlich auch. Da gibt's ja auch das Konzept von externen Tabellen und dann kannst du auch eigentlich JSON-Formate angeben. Das ist eigentlich auch nichts Neues. Das Neue ist jetzt vielleicht eher, dass wir auch in der Lage sind, unstrukturierte Sachen, so wie ein Videopodcast oder Bilder, auch abzuspeichern. Und warum wollen wir das? Naja, ich sage mal, in erster Linie wollen wir das in der BI nicht. Also das sind eigentlich keine Daten, mit denen wir arbeiten, sondern wir arbeiten eher mit strukturierten, vielleicht semi-strukturierten Daten und wollen dann am Ende die Ist-Zahlen auslesen oder vielleicht einen kleinen Forecast machen. Also wir arbeiten mit strukturierten Daten. Aber wenn wir jetzt so eine zweite Abteilung haben, die jetzt entweder wirklich professionelles AI-Team sind und Data Science betreiben, Machine Learning betreiben, dann wollen die auch unsere Daten verwenden. Die haben ihre Daten, aber die brauchen auch unsere Daten. Und dann haben wir so ein Governance-Problem. Wir haben Daten, die haben Daten, wir kopieren unsere Daten, schicken denen das vielleicht als Excel-Extrakt extrem denormalisiert rüber und dann müssen wir noch sicher gehen, dass wir natürlich eine Security auf den Daten haben. Und da würde ich sagen, da ist der Mehrwert vom Lakehouse, dass man so eine Schatten-IT vermeidet. Also wir haben eine einheitliche Governance über unstrukturierte Daten und sind in der Lage, das halt auch natürlich nach oben zu skalieren, so wie wir möchten. Zum Self-Service-Gedanken. Also ich bin sehr, sehr kritisch bei Self-Service. Einfach, ich finde, komplexe Aufgaben bleiben meistens komplex, egal ob deine Tools jetzt schöner aussehen oder woanders sind. Also wir haben immer noch die Data Factory Pipelines, jetzt haben wir sie aber eben im Power BI Service direkt um die Ecke. Das heißt nicht, dass es jetzt leichter ist, sondern es heißt einfach, du kannst es jetzt auch von dort aus dir zurechtklicken, aber die Aufgabe bleibt halt komplex. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass es ein Unternehmen gibt, was in der Lage ist, seinen Domain vielleicht oder kleineren Teams oder Einzelpersonen zu ermöglichen wollen, in den Self-Service bei Datenintegration zu gehen. Also da sehe ich einfach Problematiken, insbesondere dadurch, dass wir jedes Mal, wenn wir Rohdaten irgendwohin einfügen, belasten wir natürlich das Vorsystem. Und wenn das Vorsystem natürlich jetzt produktives Online-System ist, dann wollen wir das gar nicht. Das heißt, da fallen ganz, ganz viele Datenquellen weg, wo wir einfach ein dediziertes Team brauchen, vielleicht mehrere. Aber im Grunde brauchen wir halt eben Experten, die sich sehr, sehr gut mit den Quellen und den Vorsystemen auskennen. Das heißt, bei diesen Pipelines, da bin ich sehr, sehr kritisch, ob das etwas ist, wo man das im Self-Service ansiedeln möchte. Also vielleicht habt ihr andere Meinung, aber...
Ja, da bin ich bei dir, dass das anders gehen kann, weil das, was ich zurzeit ein bisschen beobachte, und da kannst du vielleicht auch Bezug drauf nehmen, ist, wir haben ja so verschiedensten, also ich würde es mal verorten unter dem Begriff Synapse Link, habe ich das mal so gesehen. Also wir sind in der Business Central Welt unterwegs und warten eigentlich nur noch darauf, dass Business Central automatisch seine Daten in einen Lake reinpusht und dass ich überhaupt gar nicht mehr den abrufenden Auftrag habe, sondern die Applikationen das selber machen. Auch aus der Datenstrukturierungsart des Change Data Capture wird auch mehr und mehr schon in den ERP-System eingebaut, so dass sie sagen, wenn ein Datensatz gelöscht wird, dann merke ich mir aber diese entsprechenden Statusinformationen und kann das auch wieder revisionssicher zurückgeben, was da passiert ist. Also es wird nicht nur mehr richtig hart gelöscht, sondern es gibt eher so ein Soft-Delete im Hintergrund. Also ich befürchte oder glaube, Zeithorizont ist immer sehr, sehr groß, dass wir ja immer mehr dahin kommen, dass ich sage, okay, ich habe hier meine Basisapplikation und ich sage, für die Analyse bitte alle Daten, die anfallen, in einen Data Lake reinpushen. Und da sind die Rohdaten. Und heutzutage zeigt Microsoft, meinetwegen mit Fabric, ganz beeindruckend, dass sie sagen, okay, wenn die Daten da liegen und ein Power BI Dataset mit einem Direct Lake Modus direkt drauf zugreift, kannst du schon mal auf Rohdaten, Datenqualität nicht weiter in Frage gestellt, Analysen machen und kannst auswerten. Dann wären wir ja plötzlich an so einem Punkt, wo auch meinetwegen noch mal ein paar Vorlagen drauf kämen und jemand sagte, ja, okay, Microsoft, wenn du jetzt hier Business Central hast, dann kannst du ja eigentlich auch schon mal ein paar Vorlagen für die Analyse bereitstellen, die ich auch da nutzen kann. Also heutzutage ist man ja wirklich schon sehr stark in diesem Baukastenprinzip und deswegen, ich bin mir nicht so sicher, auch das, was die Leute immer wieder anbringen Richtung KI, Da wäre nämlich auch in Bezug auf eine Sache, die du gesagt hast, mit diesen unstrukturierten Daten. Ich meine, so ein richtiges Video kann ich ja gar nicht wirklich abfragen, oder? Da sind erstmal ein paar Metadaten vielleicht, Länge und so weiter. Danach brauche ich ja schon irgendwie eine Art KI, die das Ganze meinetwegen transkribiert, Keywords rausfindet, und das habe ich dann noch wieder meine strukturierten Daten. Oder sehe ich das falsch?
Es gibt jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber vor ein paar Tagen kam oder sollte ja so ein größeres Windows 11 Update kommen. Und da wurden jetzt auch irgendwie ganz viele Dinge nicht geliefert, der Copilot ist nicht drin und so weiter, da habe ich mich auch schön drüber aufgeregt. Aber was ich im Zuge dessen herausgefunden habe, dass es auf Windows 11 und wahrscheinlich schon länger gibt es so ein Clipmaker-Tool. Und ja, da kannst du ja eigentlich einfach so ein paar Videos von dir reinpacken und dann macht er daraus vielleicht so einen kleinen Zusammenschnitt. Und typischerweise, also du hast recht, also ein Computerprogramm kann nicht nativ direkt mit so einem Video umgehen, sondern im Hintergrund passieren dann Processing Steps. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, wenn ich mir Verantwortlichkeiten überlege, wer ist dafür verantwortlich, gegeben ein Video oder ein Bild, einfach in seiner Rohform, JPEG oder wie auch immer, wer ist dafür verantwortlich für Leute, die dieses Bild konsumieren wollen, also typischerweise Data Scientisten, das vorzubereiten? Und das finde ich schwierig zu beantworten, weil es gibt verschiedenste Machine Learning Modelle oder Algorithmen, die dieses Video verschieden vorbereitet haben wollen. So, und jetzt stelle ich mir Folgendes vor. Ich bin im ML-Team und meine Aufgabe ist es, für mein Unternehmen ein Tool zu schreiben, was Bilder einfach nur beschreibt. Also, oder ein Video beschreibt, zusammenfasst. Und wenn ich jetzt in meinen Alltag reingucke, dann weiß ich, okay, es gibt dafür schon Lösungen und die werde ich einfach alle ausprobieren und gucke mir erstmal bei den ganzen generischen Lösungen das Beste an. Nun möchte jede Lösung von mir, aber dass ich meine Bilder verschieden vorbereite. Das heißt, im Grunde sehe ich das dann als den Task von dem Data Scientisten, weil ich kann jetzt nicht zu einem anderen Team gehen und sagen, kannst du mir bitte dieses Bild in 5 verschiedenen Varianten vorbereiten? Das führt auch nur zu Datenmüll, vor allem wenn ich weiß, am Ende des Tages brauche ich nur eine Variante für meinen besten Algorithmus. Das heißt, ich muss es selber machen. Und dann gibt's halt eben Algorithmen, die im Grunde, die nehmen ein Rohbild als Input und die machen dann die Processing Steps. Und dann gibt es aber auch Algorithmen, die erwarten von mir, dass ich mein Bild, sagen wir, es ist ein 28x28 Pixel, erstmal in eine Row schreibe. Das heißt, quasi statt so einer Matrix packe ich quasi jede Row dann nebeneinander und habe dann einfach 28x28 Spalten und habe dann in jeder Spalte habe ich eine 0 oder eine 1, ob da ein Pixel drin ist oder nicht. Und jetzt ist halt die Frage, wer muss das vorbereiten? Und dadurch, dass es halt abhängig davon ist, was man am Ende für ein Modell verwendet, kann ich dem Team, was mir Daten vorbereitet, gar nicht sagen, was ich brauche. Und deswegen will ich die Daten als Data Scientist so roh wie möglich haben, weil ich selber noch gar nicht genau weiß, wo die Reise hingeht. Und deswegen brauchen wir halt irgendwie eine Möglichkeit, Rohbilder oder Rohdateien unternehmensweit sicher zur Verfügung zu stellen. Das ist in einem Data Lake. Und wenn jetzt in dem gleichen Data Lake auch noch die Business-Daten in strukturierter Form vorliegen, dann kann ich halt eine einheitliche Governance bauen. Und das ist für mich eigentlich Kerngedanke von einem Lakehouse. Einheitliche Governance über alle Daten. Auch wenn das in der Praxis vielleicht nicht immer super funktioniert, ist es doch besser, als wenn man eben sagt, okay, wir haben überhaupt keine vernünftige Lösung für unstrukturierte Daten.
Wobei da ja wieder die Frage kommt, Kevin, ich habe ja mal ein Problem mit den unstrukturierten Daten. Für mich gibt es keine unstrukturierten, sondern jede Form von Daten, die in irgendeiner Form irgendwo abgelegt werden, sind strukturiert. Und wie du das so schön mit den Videos hattest, ich habe immer das Thema, gerade viele Kunden wollen ja auch diese Produktbilder für ihre Produkte in irgendeiner Form nutzen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, ja, ich kann das alles in diesen Lake legen oder andere würden sagen schmeißen, das wäre ja wieder dieses Mülleimerprinzip. Aber wenn wir das versuchen, strukturiert hinzubekommen, also wirklich, wir müssen uns ja vorher wirklich überlegen, wie kriegen wir das da rein? Wie machen wir es strukturiert so sichtbar, dass es alle nutzen können? Also haben wir immer das Thema Governance, was komischerweise tatsächlich immer dabei ist. Und auch solche Themen wie die Vorsysteme, wie zum Beispiel ne, das entsprechende Navision und wie die alle heißen oder Data Central, die sich schon im Vorfeld Gedanken machen, dass wir auch solche Flags wie Change Data Capture und so mitnehmen, dass die Systeme intelligenter werden es liefern. Trotzdem ist es ja, und ich weiß, wir in Deutschland sind da immer so besonders, ich möchte zwar den Baukasten geliefert bekommen, aber ich möchte selber entscheiden, wie ich den nutze, denn wir sind ja immer so individuell. Und wenn wir es dann jetzt noch schaffen, unser Enterprise-System zu trennen von dem Analysesystem, was wir ja damit eigentlich erreichen, dass du wirklich pusht und immer alles lieferst. Das Lakehouse nimmt alles auf, haben viele ja das Thema und das hatten wir in der Vergangenheit. Jetzt ist da alles drin, das Ding wird immer größer. Wie kriege ich das denn sinnhaftig wieder raus, um es zu nutzen? Da verliert sich für mich so ein bisschen der Self-Service-Gedanke, weil ich glaube, all das in der Form gar nicht so möglich ist. Man muss sich vorher wirklich überlegen, was will ich denn dort abspeichern, wie will ich es nutzen und wer darf es nutzen? Seht genau. ihr das anders oder habe ich euch jetzt auf das falsche Pferd gesetzt?
Nee, passt für mich.
Wo ich das ganze Lachen sehe noch, also nochmal, bleibt dabei. Es ist ein Riesentopf und was ich wirklich total genial finde, dass da jemand kommt und sagt, wir haben uns was überlegt und ich kann am Ende, ohne dass ich Python kann und was es da alles für gibt, ich kann mit SQL, also einer Standardabfragesprache wieder, das Ganze strukturiert nutzen. Ich finde den Gedanken schon wirklich toll.
Ja, also bei SQL habe ich auch lange drüber nachgedacht. Man fragt sich ja insbesondere, welche Sachen möchte ich lernen, die auch für mich und meine Entwicklung zukunftsorientiert ist. Und bei SQL ist es ja so, ich weiß nicht genau, ob das überhaupt Leute interessiert, aber mich interessiert das, deswegen erzähle ich euch das. Bei SQL ist das so, rein formal ist es halt einfach eine Abfragesprache, die in der Lage ist, zwei Tabellen miteinander zu verknüpfen. Und quasi mathematisch gesprochen bildet halt die Sprache SQL halt eine Algebra und ist deshalb in der Lage, sozusagen strukturierte Daten miteinander zu verknüpfen, so dass dann am Ende wieder was Strukturiertes bei rauskommt. Ganz, ganz salopp gesagt. Und deswegen ist man eigentlich sicher, wenn man sagt, okay, ich lerne einen SQL-Dialekt. Das ist quasi formal einfach zukunftsorientiert, dadurch, dass das immer eine Variante sein wird, mit der man strukturierte Daten bearbeiten kann. Und das sieht man ja auch bei der Entwicklung bei den ganzen Produkten. Also jedes Produkt, ob es Databricks ist, ob es Dremio Fabric ist, Synapse, überlegt sich halt ein SQL-Dialekt. Und der sollte möglichst so sein, dass er mindestens ANSI SQL spricht und vielleicht sogar dann noch mehr. Und das finde ich halt wirklich gut, dass man halt einfach weiß, okay, ich lerne SQL, ich spreche jetzt SQL und damit komme ich halt zurecht. Jetzt gibt es natürlich dann noch Spark. Oder quasi irgendein Interface in irgendeiner Programmiersprache, wie Python in dem Fall. Und das spricht auch SQL. Aber warum denken wir, ist es besser als SQL? Zunächst mal denken wir das gar nicht, sondern SQL ist einfach in Ordnung. Man muss, um strukturierte Daten bearbeiten zu können, muss man nicht mehr können als SQL. Aber Python bietet halt einfach die Möglichkeit, und das habe ich vorhin ja auch schon kurz gesagt, zu iterieren. Das heißt, so ein Standardfall wäre, iteriere über alle Tabellen im Information-Schema.tables und jetzt für jede Tabelle möchte ich, dass du die Spalte last created zu einem Datetime castest. Also das ist so eine typische Aufgabe, die richtig nervt im SQL-Server, weil man nicht so einfach iterieren kann. Das heißt, was macht man im SQL-Server? Man generiert sich so einen Haufen SQL-Scripts, und lässt die executen. Also das war sozusagen so ein Workaround. Aber eben, wenn du dann quasi Python hast, dann iterierst du einfach über alle deine Tabellen und für jede Tabelle führst du die Funktion aus cast datetime. Vielleicht heißt die so. Und was macht die Funktion intern? Sie nimmt sich diese eine Spalte und castet sie zu einem Timestamp. Und das finde ich halt sehr, sehr gut, dass ich in der Lage bin, verschiedene Wege zu gehen. Ich kann den Weg gehen, dass ich sage, okay, ich generiere mir SQL-Skript selber und execute das oder ich iteriere über meine Objekte, als wäre es objektorientiert. Und das ist hier für mich sozusagen das Schlagwort. SQL ist im Grunde funktional und Spark SQL ist im Grunde objektorientiert. Und je nachdem, was man macht, ist das eine halt einfach angenehmer. Aber im Unterbau, am Beispiel von Spark, machen beide dann doch das Gleiche. Das heißt, man guckt sich den logischen Optimierer und dann den physikalischen Kompilierer an und sieht halt bei Spark, dass egal was du machst, ob du quasi Spark SQL machst oder das eben mit Python, im Unterbau passiert dasselbe und das ist halt gut. Also man ist halt nicht unbedingt benachteiligt, wenn man Python nicht benutzt. Um nochmal wieder zurückzukommen zum Self-Service-Gedanken. Jetzt kann ich halt alles Mögliche machen, aber vielleicht möchte ich halt nicht alles machen. Ich gehöre noch zu der Generation, die einen Desktop-PC zu Hause haben, also etwas, wo man selber was austauschen kann. Grafikkarte, Arbeitsspeicher und so weiter kann ich austauschen. Das finde ich gut. Ich muss ein bisschen was wissen. Also insbesondere, wenn man die Grafikkarte austauscht, muss man halt wissen, passt die rein? Habe ich genug Strom? Brauche ich vielleicht ein anderes Netzteil? Wie ist das mit meinem Mainboard? Man muss ein bisschen was wissen, aber man muss nicht wissen, wie eine CPU-Architektur funktioniert. Also ich muss nicht die Chips selber zusammenlöten. So. Und das finde ich halt so, man muss bei Self-Service so einen Mittelweg finden zwischen, ich kann was selber machen und ich will etwas auch selber machen. Und beim Computer will ich nicht den Computer in seinen Einzelteilen selber zusammenbauen, sondern ich definiere, ein Einzelteil ist sowas wie ein Arbeitsspeicher oder wie eine Grafikkarte und die möchte ich dann zusammenstecken. Und jetzt ist beim Lakehouse so ein bisschen die Frage oder beim Self-Service in unserem Fall mit Fabric, was sind unsere Einzelteile? Und Microsoft präsentiert uns das mit Hilfe von Icons. Ein Einzelteil ist vielleicht ein Notebook, ein Einzelteil ist eine Pipeline. Aber trotzdem muss man sich als Unternehmen, glaube ich, Gedanken machen, ob das für uns auch Einzelteile sind oder etwas, was dedizierte Teams als fertige Lösung zusammenstellen. Und ich sage mal, wenn jetzt ein Team bei so einer zentralisierten Datenlösung wieder so ein Core Data Warehouse bereitgestellt hat, das nennt man vielleicht Silver Layer in dieser Medaillensprache. Aber sagen wir, ein Profi-Team hat eine Datenplattform bereitgestellt und veröffentlicht jetzt die Daten, so dass man sie nutzbar machen kann oder nutzen kann. Jetzt kann natürlich wieder jedes Team kommen und sagen, okay, ich nehme mir einen Teil der Daten und baue einen Report drauf. Ich nehme mir einen Teil der Daten und benutze sie, um einen ML-Algorithmus zu trainieren. Also man muss sich halt einfach überlegen, wo fängt Self-Service an und wo endet der auch. Aber das Gute ist, mit einem Lakehouse kann man das. Also man ist in der Lage und jetzt auch mit Fabric, man ist in der Lage, Leute die Macht zu geben, Dinge zu tun, die vorher nicht möglich waren. Man muss sich ja nur vorstellen, früher war es so, du musstest halt jetzt wirklich in Data Factory rein und dort was machen. Das heißt, du bist dort schon direkt hochtechnisch, aber willst vielleicht nur eine Kleinigkeit ausprobieren. Und jetzt kann man das halt machen. Und ich glaube, wenn man ein gut trainiertes Team hat oder eine gut trainierte Community, dann kann Self-Service wirklich funktionieren. Wenn es aber nicht so ist, dann ist es wie immer. Also dann kann natürlich auch irgendwie ein Mess passieren und niemand weiß mehr, wem gehört Pipeline-Test 01 und was macht die nochmal.
Oh, da hast du aber was getriggert.
Das hättest du nicht tun dürfen, Kevin. Aber die Folge, die möchte ich jetzt gar nicht referenzieren. Aber ich finde das total interessant, wie du das mit dem, ich nenne es mal PC, verglichen hast, wo man sagt, ich kann Bausteine selber austauschen oder anders nutzen. Und wieder das Beispiel, ich nehme nur die Grafikkarte und früher war es noch so, das war vor eurer Zeit, da musste man extra Grafikkarten kaufen, die dann auch die Spiele so darstellen konnten, dass es Spaß macht. Das hatte nicht jeder. Und jetzt wieder, um das Beispiel zu nehmen mit unserem Self-Service, was ich wirklich cool finde, dass du sagst, nicht jeder muss alles können, aber wenn wir wieder im Teamgedanken arbeiten, kann man die Arbeiten jetzt auch zerlegen und trotzdem bleiben wir in einer Plattform. Also das heißt, du würdest dich dann um die Datenbeladungsstrecke kümmern und ich kippe dir den Lake so zu, dass du sagst, viel Spaß und ich guck mal, was ich machen lässt. Und am Ende kommt dann der Markus und baut daraus das Datenmodell. Das ist jetzt das, was ich für mich daraus mitgenommen habe. In diesem Fall wäre Markus mal die Grafikkarte quasi, die wir dann nutzen würden. Und dann haben wir halt noch den entsprechenden Konsumenten. Das wäre für mich halt der Bildschirm. Das heißt, der den Report am Ende nutzt, sei es, ich stelle die Daten bereit und ich nutze nur den Report oder ich kann mir den Report sogar selber erstellen. Insofern finde ich den Ansatz, das so zu verfolgen, wirklich mal total spannend. Und für mich würde es heißen, Self-Service geht auch so, weil wenn ich sehe, wie viele Controller früher mit Visual Basic oder was es da alles in Excel gab, irgendwas gebastelt haben und Makros, wir nehmen ihnen ja die Freiheit nicht weg. Wir legen nur ein gemeinsames Werkzeug drüber, wo du selber entscheidest anhand des Icons, was nutzt du in welcher Form. Also ich glaube schon, dass das ein guter Ansatz ist. Also für mich heißt das, Fabric wird eine Plattform und trotzdem entscheide ich selbst, welche ich davon benutze.
Ja, wobei ich muss gerade sagen, ich bin bei eurem Computervergleich irgendwie drauf und dran, weil ich selber ich kenne auch noch die Zeit, wo man auf die Grafikkarten und so weiter achten musste und ich habe auch nicht unbedingt die Möglichkeit, mich für eine Komponente zu entscheiden, sondern ich brauche schon irgendwie alle Komponenten, um den Computer am Laufen zu halten und das brachte mich dann wieder zu dem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, irgendwann habe ich mich entschieden, auch auf Konsole umzusteigen, weil ich wollte eigentlich nur spielen, ich wollte es nur nutzen, ich wollte mich nicht mehr um die Hardware kümmern und ich weiß, dass wenn ich so eine Konsole kaufe, dass ich das beste Ergebnis bekomme für diese Plattform. Also, dass das Spiel jetzt auf dieser Plattform optimiert ist in einem gewissen Rahmen. Ich weiß, dass der Nächste, der auch meinetwegen eine Xbox hat, es nicht viel besser sieht in der Qualität, wohingegen natürlich ein Computerspieler sagt, okay, ich habe mir jetzt eine neue Grafikkarte gekauft und kann noch mehr Frames machen oder noch mehr Pixel machen. Ich kann weiter bis zum Horizont schauen. Das ist ein anderes Thema. Aber ich selber auf dieser Konsole habe eigentlich einen Standard erreicht und muss mich eben nicht drum kümmern, ob dieses Spiel jetzt wirklich auf dieser Konsole läuft. Wenn es mit dem entsprechenden Konsolenlogo verkauft wird, dann wird es wohl da drauf laufen. Ich werde ein Spielerlebnis haben. Vielleicht nicht das Optimum, aber das Optimum auf dieser Konsole. Hingegen ist es ja auch wieder so, dass wenn ich im Rechner bin, dann fängt der Krieg an zwischen AMD und Intel und was man noch an Bausteinen da drin machen kann. Und so ist es ja anscheinend auch hier in dieser Plattformwelt, weil wenn ich die verschiedensten Anbieter nehme, selbst das, was ich jetzt hier habe, ist so, Microsoft hat so nach meinem Wissen auf Delta Paketfiles jetzt seinen Fokus gelegt. Draußen schweren aber auch andere Formate wie Iceberg und so weiter rum, wo dann ja wieder so eine Zwischenschicht, wenn ich meine, das Dremio nehme, wieder universeller ist. Also die Frage für mich immer noch so, wenn ich jetzt mal, meine Liga ist ja irgendwie diese kleinen mittelständischen Unternehmen sind, die gerade noch vielleicht eine IT-Abteilung haben und wir das Spiel anfangen wollen. Da höre ich jetzt hier immer, welches Team muss sich damit beschäftigen? Und wir merken schon, wir brauchen wieder mehr als eine Person. Oder sollte ich das Spiel doch lieber nach außen verlagern und einen externen mit reinnehmen und zu sagen, ey, hier können wir gar kein Land gewinnen, weil das ist so speziell das Thema. Was ist eure Meinung dazu? Oder lass uns mal, Kevin ist ja der Gast. Was ist Kevins Meinung dazu?
Genau so ist es.
Also ich würde trotzdem in Teams denken. Also es gibt das Team, was macht Pipelines, es gibt das Team, das baut einen Report, es gibt das Team, das modelliert das Dataset. Aber ja, das Team besteht häufig aus einer Person und ist auch meistens dasselbe Team. Ja, das stimmt. Also die Frage ist so ein bisschen, wenn ich jetzt als Mittelständler anfange, mit Fabric rumzuhantieren oder mit welchem Lakehouse auch immer, dann ist halt immer die Frage, wo, an welchen Stellen mache ich jetzt schon Entscheidungen, die nicht wieder rückgängig zu machen sind. Also wo gehe ich durch eine One-Way-Door? Und ich sag mal, an der Stelle, wo man sich für eine Technologie entscheidet, auch wenn man natürlich sagt, die sind offen und so weiter, es gibt immer Dinge, die müssen mit umgezogen werden, immer irgendwelchen Metadaten und so weiter. Man kann umziehen, aber es ist trotzdem nicht einfach. Es ist halt wie im echten Leben. Also du musst halt umziehen und dir ein Umzugsunternehmen holen. Deswegen würde ich sagen, wenn ich jetzt entscheide, ich bin die eine Datenperson im Unternehmen, wir haben eine kleine IT und ich möchte trotzdem eine Entscheidung treffen, die auch skalierbar ist und wo ich jetzt nichts in Zukunft verbaue, dann würde ich sagen, ist die erste wichtige Entscheidung, nehme ich Fabric, Databricks oder was auch immer. Und diese Entscheidung ist halt eine wichtige Entscheidung und die muss man halt in Ruhe treffen. Aber angenommen, ich habe mich jetzt für Fabric entschieden und fange jetzt an, halt Pipelines zu bauen. Und da würde ich halt jetzt schon sagen, das Team oder die eine Person, die gerade alle Teams abbildet, die kann sich natürlich entwickeln und in mehrere Teams werden. Und dann muss man halt eben die ganze Zeit eben seine Governance halt anpassen. Und wenn man aber von vornherein mit Gruppen arbeitet und dann diesen Gruppen immer bestimmte Berechtigungen in dem Service gibt, dann kann man natürlich seine Teams steuern, indem man einfach Leuten in diese Gruppen zuweist. Und dementsprechend macht man sich dort nichts kaputt. Ich würde aber von vornherein, wie gesagt, eben so denken. Also es gibt einfach Rollen und eine Rolle ist häufig überladen. Das ist vielleicht auch ein Problem. Aber vielleicht, indem man Rollen benennt und dann bemerkt, dass sie überladen sind, bemerkt man vielleicht auch hier einen Schiefstand. Und einfach so tun, als hätte ich 100 Leute und 20 verschiedene Teams, die für spezielle Aufgaben zuständig sind. Also klar, nicht überingenieren, aber einfach so zu tun, als gibt es Rollen. Und das macht man ja sozusagen im Grunde überall. Also egal, wo man ist, man hat vielleicht die Rolle des Ehemanns, man hat vielleicht die Rolle des Arbeitnehmers oder des Chefs, des Kollegen. Aber auch eben beim Arbeiten mit Daten würde ich sagen, wir brauchen halt Bewusstsein für verschiedene Rollen. Und in dem Moment, in dem ich jetzt eine Pipeline baue, habe ich die Rolle des Pipeline-Bauers. Und auch wenn ich eine Pipeline baue, die am Ende Daten ausspuckt, die nur ich konsumiere, sollte ich so tun, als wäre das nicht dasselbe Ich, sondern quasi der Pipeline-Engineer baut eine Pipeline, um Daten zu beliefern für den Report-Builder. Und quasi sowohl der Report-Builder hat bestimmte Anforderungen und der Pipeline-Bauer, der muss diese Anforderungen halt erfüllen oder gegebenenfalls nachsteuern und sagen, ich kann die Anforderungen nicht erfüllen. Und wenn ich mit diesem Bewusstsein rangehe, quasi schizophren, dann sage ich, okay, ich muss meine Erwartung oder die Erwartung des Datenteams erfüllen, aber das bin nicht ich. Also ich kann mir nicht selber gnädig sein. Und dann verbaut man sich vielleicht im Self-Service-Daten nichts. Also das war jedenfalls ein Gedanke, den ich dazu hatte. Quasi schizophren arbeiten.
Cool. Andreas, wir wollten ja eigentlich bei einer halben Stunde bleiben. Ich weiß, wir müssen den Kevin nochmal einladen. Einfach, das kommt so. Aber ich glaube, wir machen für heute den Deckel zu und runden die Folge ab. Ja, du nix, gut.
Hat Spaß gemacht.
Um das zu sehen, ich nutze das heute mal als Kino. Ich sehe euch beide, die anderen können es ja nicht sehen, nur hören. Aber ich bin, wenn ich das mal aufnehmen darf, wirklich gespannt. Kevin, du weißt, wir machen das ja immer so, die Folge schließen wir damit ab für die drei Dinge, die du den Leuten mit auf den Weg geben willst. Und eine Exklusion möchte ich dabei machen. Du darfst den Begriff One-Way-Door nicht nochmal benutzen. Also hast du noch drei andere Tätigkeiten frei für heute. Also was würdest du den Hörern und Hörerinnen mitgeben wollen für den Weg nach Haus und für die nächste Folge mit dir?
Sehr gut. Zum einen würde ich sagen, habt keine Angst vor Spark. Spark ist am Ende auch nur SQL und SQL tut nicht weh. Dann würde ich sagen, fühlt euch nicht verantwortlich, jedes Icon in Fabric zu verstehen oder bedienen zu können. Auch dort, hinter jedem Icon steckt eine komplexe Technologie und niemand kann alles. Also auch dort macht euch keine Sorgen. Und als drittes, Technologie soll euch dienen und nicht jeder Technologie. Und wenn ihr sagt, das ist alles nichts für mich, ich fühle mich damit unwohl, dann ist das auch okay.
Oh, danke, Kevin. Wobei ich gedacht hätte, das Thema Governance würde noch drin vorkommen bei den drei Dingen.
Das habe ich jetzt heute schon so oft gesagt.
Hatte ich auch gedacht, aber ich glaube, das hat er sich aufgehoben und so oft, wie er das heute erwähnt hat. Und ich muss ehrlich sagen, Kevin, wir wissen, wir haben ja auch schon viele Gespräche zu dem Thema Governance, Leitplanken und Regeln. Du siehst, ich finde es total spannend, dass du das immer wieder aufgreifst, weil es scheint uns alle zu bewegen. Und insofern muss ich ehrlich sagen, ja, vielen Dank für das coole Gespräch und ich freue mich schon auf das nächste Mal.
Hat Spaß gemacht.
Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst.
Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus
und Andreas.